Na, how goes it you?
Very well. Guten Morgen. Ja, morgens 9:30 in Deutschland.
Zeit für den Knoppers.
Was Hashtag könnte besser sein? Genau. Ja, genau. Oh, hör auf. Ich habe gestern Abend auch bis 9:30 unterrichtet. Enge Wochen gerade mit den ganzen Feiertagen.
Ja.
Und genau, heute Morgen auch schon busy. Ich habe dem Marco sein Video-Feedback heute Morgen zukommen lassen für die Mitmachaktion. Genau. Und ja, so ist immer was zu tun. Und selbst?
Ja, was Andreas sagt. Im Grunde genommen ganz genauso. Ich hatte aber satte 15 Minuten früher Feierabend als du gestern.
Na, guck.
Aber ich glaube, ich bin früher angefangen. Aber das weiß ich nicht.
Das könnte passieren. Auf jeden Fall, ja, volle Woche. Also der Nächste, der mich nach irgendeinem Gig anquatscht und sagt, ah, Sie sind Musiker, interessant. Wie ist das so, wenn man nie richtig arbeiten muss? Den erschlage ich auf jeden Fall.
Ach ja, das ist, ich habe ganz ja, neutral, aber einfach interessiert zur Kenntnis genommen. Es gibt wohl einmal im Jahr so eine Statistik, wo ausgecheckt wird, irgendwie wie viele Arbeitsstunden also die Gesellschaft in Deutschland sozusagen ja zusammen addiert pro Arbeitsjahr und wie viele Überstunden. Und dann kam aber hinten noch der Satz, aber ja nur Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also Selbstständige tauchen in dieser Statistik halt einfach nicht auf.
Ja, das ist ja auch schwer zu messen. Aber
ja, natürlich, klar. Aber es war, ich hörte dann eher diese Durchschnittszahl an Überstunden, quasi verteilt aufs Jahr. Ne? Und dann dachte ich so, ah, okay. Na gut, da arbeiten wir noch ein bisschen dran.
Mit dem, genau, aber wir haben es ja auch so gewollt.
So ist es. Es genau. Ist kein Rummel. Ja. Ich habe gesagt, es war wertneutral, einfach nur interessiert, mal zu wissen, wo da quasi der Durchschnitt eigentlich liegt.
Oh. Sehr gut. Ja, erstmal ganz wichtig, ein Dank an alle neuen Patreons, die uns supporten.
Dich.
Genau, leider aus aktuellem Anlass wird es bald nur noch 80% Bassthemen und Schlagzeug müssen wir auf 20% reduzieren, um den Patreons gerecht zu werden. Das, ja. Tja, kann man nichts machen.
Ja, musst du halt noch länger arbeiten für den Patreon-Extra-Content, so.
Ja, so nämlich, genau.
Ja, liebe Drummer, also ich lobe jetzt gerade aber noch keinen Preis aus. Vielleicht überlege ich mir noch was, aber haut mal rein. Das kann ja nicht euer Ernst sein, dass wir da so einen Bassisten und Bassistinnen Übergewicht bekommen. Das ist doch, weiß ich nicht, fühle mich nicht offended. Nein, natürlich nicht, aber wenn sich der ein oder die andere Drummerin da noch dazugesellt, wäre das auch okay.
Genau. So, ich habe ja sehr gelacht, ne? Als du mir nach der letzten Folge ungefähr 5 Minuten später eine WhatsApp geschickt hast mit Schei, wo ich in der Folge sagte die ganze Zeit, ich habe Angst, ich habe jemanden vergessen, ich habe irgendjemanden vergessen, ich glaube, ich habe jemanden vergessen, und du sagtest nur ganz locker, also ich habe eine Checklist.
ja, pass auf, die Checkliste war auch da, aber mein Flow war, ich habe das ja dann alles in Logic gehabt, habe dann diese Snippets geschnitten, so, ja, und habe einfach irgendwie, ich hatte so eine komische Zoom-Einstellung. Ich habe das Projekt nämlich gerade aufgemacht, weil es den Snippet auch gar nicht gab, den ich vergessen habe, also als kurzen Snippet nicht. Und dann habe in dem Ordner geguckt, wo ist denn ihr Snippet überhaupt? Und ich hatte irgendwie mit so einem Shortcut eine komische Zoom-Stufe und habe einfach diese Spur nicht mehr gesehen.
Ach so, ja, schön.
Und deswegen war, also meine Checkliste war schon komplett abgehakt. Weil ich habe dann quasi, okay, das sind die Snippets, die habe ich dann hier reingeladen bei Riverside. Okay, alle Snippets, dann immer für jeden Snippet einen Checkpoint gemacht und das dann in der Folge immer weggehakt. Genau, und der Grund war, weil, ja, habe ich ja jetzt erklärt. Genau, aber das holen wir natürlich jetzt nach. Das heißt, bevor wir euch hier komplett vergrauen, weil wir heute über Jazz reden wollen, oh Gott, der Jazz gesagt, machen wir nochmal einmal sowas wie Popmusik. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Aufnahme zu verdaddeln, sogar eine Videoaufnahme in dem Fall. Und das ist eine, ich würde mal sagen, gute Bekannte. Du kennst doch die Tamara noch, ne?
Ja.
Die spielt ja auch Bass, aber hat dieses Jahr ja quasi als Schlagzeugerin teilgenommen und war letztes Jahr bei mir im Drummer Summer dabei. Genau, beim Drummer Summer. Und ich glaube, er war auch bei dir beim Creatives Basslines Ding. Okay, ja, genau. Alles klar. Und Tamara hat ja Folgendes eingesendet.
Yeah.
Ja. Yeah.
Sehr schön. Sehr viele gute Ideen. Total musikalisch gespielt mit dem Sidestick zwischendurch, wenn die Energie ein bisschen rausgeht und die Gitarrenlinie spielt.
Ja, lebendiges Bassdrum-Muster, ne? Also hier Fall. Und da mal immer anders. Hm. Ja, sehr schön. Ja, sie hatte mir auch noch geschrieben, Bass hat sie da nicht mehr geschafft, aber ich habe gesagt, das kann sie ja noch nachreichen. Hm. Wie zum Beispiel, also gestern habe ich zum Beispiel den Martin eingebaut, also der hat auch noch eine sehr geile Version eingesendet, die ich gestern da hinzugepackt habe. Hört euch die nochmal an. Hm. Und genau, ich habe auch zum Beispiel den Marco, der hat ja heute Morgen sein Feedback-Video von mir bekommen. Mhm. Da habe ich auch nochmal aufgeschrieben, was er so gemacht hat mit ein, zwei Alternativvorschlägen und die Noten und so habe ich auch noch ergänzt. Aber ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass diese Seite vorne in Indie Space Camp, wo ihr das findet, noch ein bisschen im Wachstum sein wird, dass man da möglichst viel Info abgreifen kann und Inspiration, genau.
Ja, was Andreas sagt, bei mir ganz genauso. Und ich habe gestern auch ein bisschen aus Mangel an Zeit unsere Podcast-Folge als Videofolge auf YouTube veröffentlicht mit einer kleinen Vorabbotschaft und habe dann aber tatsächlich noch diejenigen, die Videoeinsendungen geschickt hatten, beziehungsweise auch hier aufgenommen haben, die habe ich dann auch als Video-Overlay in die Folge eingefügt. Also wenn ihr zu der Akustik auch was Visuelles sehen wollt, könnt ihr gerne mal auf meinen YouTube-Kanal gehen. Und genau, da seht ihr dann jede Menge Drum-Sachen auch visuell gesynkt. Genau, jeweils passend natürlich zu dem, was gespielt ist. Ja, krasse Aktion. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die zwei Leute, die auf Jazz stehen, haben jetzt fast weggeschaltet und alle anderen schalten jetzt weg wahrscheinlich.
Nein. Von meiner Seite werden wir gar nicht nur irgendwelchen Hardcore-Jazz machen, sondern drüber sprechen, warum Jazz wichtig ist, um ein well-rounded Musician zu werden.
Ja, genau. Das sehe ich auch so. Aber bevor wir das machen, wolltest du mir eigentlich noch auf die Füße getreten haben und ich hätte schon wieder fast verdaddelt.
Nee, wär noch gekommen.
Achso, wär noch gekommen. Du hättest noch. Genau, also. Mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge ist der Vorverkauf für meinen Füllmeister-Workshop, wie sagt man, öffentlich angeschaltet. Ja. Man kann sich jetzt anmelden zu meinem Filmmeister-Workshop und Online-Kurs und das ist so ein Hybrid zwischen Live-Workshop und didaktisch sinnvoll aufbereitetem Kurs zum Thema Füllspielen. Und da geht's erstmal um die Basics, was ist ein Füll, über Längen, über Subdivisions, dann natürlich Timing, der totale Elefant im Raum beim Füllspielen. Natürlich geht's um Kreativität. Ich analysiere in dem Videokurs jede Menge Signature-Fills und es kommt ein dickes E-Book mit dazu. Und das Ganze kommt auch mit einem Zugang zu der Community. Das heißt also, der Workshop selbst ist am 9.6., glaube ich, ja. Wird auch aufgezeichnet natürlich. Und es ist aber auch so, dass wenn du da teilnimmst, dann kannst du auch Wochen und Monate nach diesem Workshop weiterhin in der Community aktiv sein, Fragen stellen und da antworte ich dann auch sehr gerne drauf. Also das ist quasi nicht beendet dann mit dem 9.6., weil ein so großes Thema auf jeden Fall etwas mehr Zeit als 2-3 Wochen braucht, um ja sinnvoll bearbeitet zu werden. Und genau, darum soll es gehen in diesem Workshop. Anmeldung ist ab jetzt möglich und die Plätze sind begrenzt auf 20 Teilnehmende.
Ja, das klingt sehr gut. Und Filz spielen ist, glaube ich, bei allen Musikern, aber gerade bei Schlagzeugern natürlich irgendwie das Ding, ne?
Ja. Schon.
Schon. So ein bisschen, genau.
Schon so ein bisschen. Kommt ja auch ein bisschen drauf an. Aber ich meine, wir reden ja heute über Jazz. Also heute ist eigentlich die Folge, wo man denkt so, okay, was ist jetzt Groove, was ist Jazz? Also das ist der Moment, wo man das halt nicht mehr so kategorisiert in dieser Hinsicht, ne? Aber da kommen wir ja.
Ja. Genau. Aber bevor wir jetzt Jazz machen, muss ich auch noch einmal kurz Business machen, weil jetzt nach der Mitmachaktion kam natürlich wieder aus allen Ecken, wann machst du denn das nächste Creative Baselines Bootcamp? Und dann habe ich auch direkt zugeschlagen, habe endlich einen Termin mit Rheingold in Duisburg gefunden. Da werden wir uns wieder in den Heiligen Hallen 2 Tage einfinden. Und genau, dieser 2-tägige Intensiv-Workshop Creative Baselines Bootcamp wird am 21. und 22.09. stattfinden. Mhm. Ich habe das diese Woche schon durch mein internes Basecamp quasi einmal gepostet und die Hälfte der Plätze ist schon weg, also nicht zu lange zögern. Für alle, die von weiter weg kommen, es gibt die gut und günstig Hotelempfehlung, steht alles im Shop auf der Seite in der Beschreibung, Andy's Basecamp, wer Lust hat, eigene Basslinien zu schreiben und sich an dem Wochenende in Gruppenphasen und Einzelarbeitsphasen mit Basslinien zu beschäftigen und sich dann da alle gegenseitig zu inspirieren etc. pp. Der ist herzlich eingeladen. So, jetzt aber.
Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich ja vielleicht auch mitkommen. okay, gut. Jetzt aber, jetzt, du meinst, wir werden jetzt ernst?
Genau, jetzt wird's Jazz.
Jetzt wird's Jazz. Ich. Okay, also. Ja, wo fängt man da an?
Wo fängt man da an? Was ist denn der erste Jazz-Song, den du gelernt hast? Irgendwann mal im Unterricht oder so?
Im Unterricht habe ich sowas nicht gelernt. Ich habe tatsächlich die Bruchlandung dann im Studium gehabt. Beziehungsweise ich habe ja so eine Aufnahmeprüfung so Vorab-Check-up gehabt erstmal. Und dann hat dein Namensvetter mir so dermaßen in den Hintern getreten und dann habe ich eine Zeit lang bei dem Andi Unterricht genommen und der hat mich dann quasi mal mehr und mal weniger liebevoll an die Hand genommen und mich da total geprägt, aber mich natürlich auch total weitergebracht. Was war der erste Song? Ich glaube, der hat mir natürlich Kind of Blue direkt als Album so gesagt, fangen wir damit an, im Grunde genommen zum Hören. So, ne? Heißt doch Kind of Blue, ne? Miles Davis?
Ja. Das meistverkaufte Jazz-Album aller Zeiten für lange Zeit oder immer noch. Genau. Ja, ich habe bei meinem ersten Basslehrer tatsächlich und das erste Stück, woran ich mich erinnern kann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das war, weil das eigentlich zu krass ist für das erste Stück. Und vor allen Dingen, weil ich mich erinnere, ich habe quasi eine Walking Bass Begleitung gelernt und aber auch die Melodie. Und das war direkt so ein Bebop-Ding, nämlich Au Privat von Charlie Parker. Und das ist halt so, ja, es ist halt, ich frage mich, wie schnell habe ich das damals gespielt? Keine Ahnung, so, ne? Und aber für alle mal ein Eindruck, da habe ich ein Snippet zu gemacht, das allerdings dann eine Live-Version etwas moderner schon von 2006 mit John Patitucci, großartiger Bassist, Omar Hakim und Hank Jones, also nicht zu schlecht das Trio.
Ja, kann man mal machen.
Ja, also man hat ja öfter mal, ich hatte das gestern auch im Unterricht, dass eine Schülerin an irgendeinem Punkt meinte, oh Gott, Jazz. Und ich glaube ja tatsächlich, dass diese Free-Jazz-Geschichte, wann war das? Ende 70er? Ich habe keine Ahnung, wann war da der Höhepunkt? Ich glaube, der hat auf jeden Fall einige Leute für immer abgeschreckt. Boah. Und wenn man denen dann was vorspielt und sagt, so, das ist für mich eigentlich auch Jazz, also ich habe auch ein paar eher groovige Beispiele heute dabei, dann kommt halt so, ja nee, sowas finde ich ja nicht so schlimm. So,
ja,
ne?
Genau.
Und, das ist ganz oft halt, man muss da ein bisschen dieses Schubladendenken aufbrechen, was heutzutage immer blödsinniger wird, denke ich so.
Total, kann ich zu 10.000% unterstreichen, dieses, oh nee, hau mir ab mit Jazz. Und dann gibt es halt so eine gewisse sehr engen Meinungsdefinition sozusagen von was das eigentlich ist. Und dann sind die Leute immer total entsetzt. Ich habe bewusst auch eher eine Bandbreite dargestellt. Und natürlich, liebe Jazz-Nerds, falls ihr 2, 3 zuhören, sieht's uns nach. Ne? Wir können jetzt nicht im Rahmen von einer Folge alles, was jemals da gewesen ist, dementsprechend huldigen. Eins der ersten Stücke, die ich auf jeden Fall gespielt, begleitet habe, war natürlich auch Charlie Parker. Und das war der hier. Und dann weiß ich, ich kann mich noch dran erinnern, dann hat der Andi mir eine Live-Version von, ich glaube, Herbie Hancock mit Vinnie Colaiuta an den Drums von dem gleichen Stück. Und dann habe ich das halt so abtempomäßig gespielt. Und so halt mit nach allen Regeln der Kunst. Und ich meine, bitte, Vinnie, ne? So. Und ich war so, man ist ja halt am Anfang so, wenn man so Rock, sag ich mal, sozialisiert ist, Pop-Rock sozialisiert ist, Backbeat-orientiert. Das ist ja am Drumset sowas von einer andere Welt wirklich. Also so von diesem reinen Körpergefühl, was du hast, wenn du Grooves spielst und Fills spielst und dann hörst du dieses Thema und denkst, ja, okay, ich mache hier, okay, rechte Hand macht so ein Ostinato, ich, also ganz am Anfang macht man das, okay, im Backbeat mache ich mit dem linken Fuß, ich, das fühlt sich so unkommod an, wenn du damit, also wenn du das erstmal halt einfach damit in Berührung kommst und vorher eher aus der groove-orientierten Abteilung kommst, das ist unfassbar krass.
Oh. Ja, und so, was ist Jazz, ne? Klar, man hat dieses Ding aus dem, also diese Swing-Musik, die ja irgendwann mal die Pop-Musik der Zeit war, wo überall Big Bands waren und da ist man tanzen gegangen und was weiß ich, ne? Und so, dann kam das immer mehr als Kunstform bis hin zu diesem ganzen Bebop-Ding, ne? Und wo das dann wirklich auch so ein höher, schneller, weiter war und auch wirklich die Leute die krassesten Skills quasi am Instrument brauchten, um das überhaupt spielen zu können. Mhm. Und dann hat aber Jazz ja über die Jahrzehnte immer wieder so Metamorphosen durchgemacht und klar, man hat so dieses Swing-Ding von damals, dann gab es so dieses ECM und was weiß ich, also tausend Sachen, dann ist das ja immer wieder mit irgendwelchen Sachen verschmolzen, dann hat das auf einmal Latin Jazz und dies und hier und da und ganz oft ist es halt, ist der Trennbereich total unscharf, so, ne, also diese Woche ist, sagt der David Sanborn was?
Ja, klar.
Ne, also der Saxophonist ist diese Woche gestorben und der war immer für die Jazzwelt zu poppig und für die Popwelt zu jazzig, habe ich so ein bisschen das Gefühl, konnte da aber glaube ich gut mit leben und hat auch einfach großartige Platten produziert, die teilweise auch, die Bassisten werden Markus Miller kennen, der hat das teilweise produziert und also ich glaube, immer wenn du ein Jahrzehnt später guckst, Jazz war immer total in der Veränderung. Und klar gibt's die Leute, die noch das ganz traditionelle Ding spielen. Mhm. Aber ansonsten hat so das immer 10 Jahre später, gab es immer das Nächste. Und du hast gerade Miles Davis schon erwähnt. Ich glaube, alleine der hat sich irgendwie in seiner Karriere 6-mal komplett neu erfunden. So, ne? Hat mit diesem traditionellen Kram als junger Typ angefangen. Dann natürlich auch mit in diese Bebop, höher, schneller, weiter Geschichte und so. Hat dann mit dem Kind of Blue Album, was du erwähnt hast, in einer Zeit, wo alle irgendwie mehr, schneller, irgendwas verrückter gemacht haben, halt auf einmal dieses stoisch ruhige Album mit modalen Harmonien, also gar nicht so viel krassen Wechseln und so, da rausgehauen und hat dann ja auch später, da habe ich nachher auch noch ein Songbeispiel kurz, also gegen Ende der Karriere, auch hat Markus Miller als junger Typ nochmal produziert und sagte dann so, krass, wir haben dann so aufgenommen, wie man heutzutage halt aufnimmt, also damals heutzutage, aber das war dann schon so mit Loops und sitzt alleine mit dem Kopfhörer da und so und er sagte, ja krass, so hat das, da, dann ist mir irgendwann das klar geworden, das hat er noch nie gemacht, haben einfach immer mit der Band in einem Raum gestanden und gespielt und jetzt einfach mal ein paar Jahrzehnte später ist ein völlig anderes Ding, aber es ist immer noch Jazz am Ende des Tages, so, ne? Aber ich habe nochmal als Hommage auch an den David Sanborn, weil mich die Platten auch sehr begleitet haben damals, mal eine meiner Lieblingsnummern, die ich auch gerne im Unterricht mache, wenn es um Slappen geht, weil das ist zwar Markus Miller, aber bis, ich sag mal, der Song abgeht, ist das noch sehr spielbar, deswegen mache ich die Linie gerne und die heißt Hideaway, die Nummer, das war damals Snippet als Hommage an David Sanborn hören.
Kommt.
Tja, also da hast du ein Backbeat und da kann man dann jetzt streiten, ist das nicht Funk oder was, aber es hat auf jeden Fall das jazzige, improvisatorische und all die Leute, die da mitspielen und da hat jeder auch seinen Solo-Spot noch im weiteren Song und so. Klar könnte man jetzt sagen, das ist eher vielleicht ein Pop-Funk-irgendwas Record, aber sagen wir mal so, die Leute brauchen alle diesen jazzigen Background, um das gut machen zu können, so am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Und also wir haben ja hier auch schon einige Musiker erwähnt, die man jetzt nicht als Jazzer bezeichnen würde, aber trotzdem sind ganz viele von den Heroes, die man dann mit anderen Musikstilen in Verbindung bringt, die haben trotzdem diesen Background und da eine Ausbildung gehabt oder so und konnten sich deshalb eben auch in anderen Musikstilen, sag ich mal, sehr frei bewegen, weil meistens ist es schon so, dass du dann, wenn du eine krasse Jazz-Ausbildung hast, dann kommst du in anderen Musikstilen relativ gut klar, sag ich mal, weil es meistens nicht so viel, also so krass höher, schneller, weiter irgendwas hergeht. Aber es ist natürlich trotzdem so, habe ich auch schon erlebt, dass ein Jazz-Pianist in einer Coverband nicht immer eine gute Idee ist, zum Beispiel. Und also ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass Jazzer besser sind und alles andere spielen können, aber du brauchst ja doch ein relativ, also weil Jazz ja schon sehr vielfältig ist, es ist sehr viel Interaktion, sehr viel Improvisation. Das heißt, du musst dein Instrument im Normalfall schon echt okay beherrschen, um da gut klarzukommen. Und das hilft dir natürlich in allen anderen Lebenslagen auch. Also James Jamerson wird ja oft so als der größte Bassist aller Zeiten von vielen gesehen, der die ganzen Motown-Sachen eingespielt hat. Mhm. Und der war halt bis zum Ende im Herzen immer Jazzmusiker und hat, obwohl er bei Motown nach den ersten Jahren fast gar nicht mehr Kontrabass gespielt hat, wenn es so Gruppenfotos gab oder so, hat er immer den Kontrabass in der Hand, obwohl er gar nicht mehr gespielt wurde, so ungefähr.
Mhm. Ja, ich würde das alles, was du sagst, stark unterstreichen. Würde das tatsächlich nochmal versuchen, so auf ein, zwei Punkte ganz stark jetzt für die zuhörende Drummer-Gemeinschaft zuzuspitzen, und das sind für mich vor allem die Aspekte Unabhängigkeit beim Spielen, also doch ist klar, Unabhängigkeit wahrscheinlich. Wenn nicht, stellt gerne Fragen hier über die Kommentarfunktion im Podcast oder schickt uns eine E-Mail. Und der andere Aspekt ist natürlich Sound und Sensibilität, also dass du in der Lage bist, deine dynamische Bandbreite wirklich nach oben und nach unten auszurollen. Also ein totaler Irrglaube zum Beispiel ist auch, dass Jazz immer super leiser wäre oder so, ne? Also ich könnte hier Videolinks, wir könnten hier mal einen Videolink von, weiß ich nicht, Tony Williams oder Buddy Rich. Buddy Rich, hier, Jazz. Ich hab so einen kleinen Ausdruck aus dem Buddy Rich Solo. Das ist nicht leise.
Nee, und du hast mir diese Woche so einen lustigen Screenshot geschickt mit irgendeinem Zitat von Flea, wo Flea irgendwas erzählt mit, ich spiele immer so, als wenn es um Leben und Tod geht, und wenn ich auf der Bühne stehe und den Bass in der Hand habe, dann spiele ich diese Basslinie, als wenn ich jetzt die Grizzly-Mutter bin und meine Bärenjungen beschützen muss. Und also sehr abgefahren, aber diese... also ich meine, Punk war ja eigentlich so von der Attitude her, wir wollen das jetzt wieder so, dass jeder Do-it-yourself Musik machen kann und einfach, aber diese Energie, die da auch drin gesteckt hat im Punk, die ist irgendwie eigentlich auch im Jazz, also ganz oft da, ne? Also wenn dann beim Jazz-Gig alle Cooking, wenn es abgeht irgendwie, ne, und dann gehst du schon mal drei Schritte weg vom Schlagzeug auch, ne, obwohl das halt ein kleines Kit ist eventuell. Also das ist schon auch so, dass da die Energie also von bis ist, ne, also dass du eben auch sehr leise und ruhige Sachen hast, ne, und dann aber zwischendurch auch die völlige Ekstase und eigentlich Punk, sage ich mal.
Ja, ich habe dir doch so einen Video-Link geschickt, ich konnte mich einfach nicht entscheiden, wie ich daraus jetzt 30 Sekunden extrahieren sollte. Das war Chick Corea mit Vinnie Colaiuta und John Patitucci, glaube ich, ne?
Ja.
Und ich habe das, glaube ich, das ganze Ding zweimal geguckt, so ein 40-minütiges Konzert irgendwie. Ich dachte mir, aber ich konnte mich für keinen 35-Sekunden-Stipend entscheiden. Also dachte ich, boah, das überfordert mich jetzt, ich muss was anderes nehmen irgendwie. Irre, aber das packen wir mal als Zusatz, als Bonuslink sozusagen. Aber nur für unser Schlagzeug bei Drill-Leben.
Ja, können wir machen. Aber du hast vorhin diese Kind of Blue-Platte erwähnt und gerade für Bassisten gibt es da halt das Stück, nämlich So What, was Gamma es aber auch in 1000 Cover-Versionen gibt, von Funk bis irgendwas. Mhm. Und gerade für Bass halt sehr interessant, weil der Kontrabass am Anfang so eine kleine Melodie mit Frage und Antwort mit den Bläsern spielt. Und dann antworten die so. Und da habe ich auch mal ein ganz kurzes Snippet reingelegt.
Ich auch, aber wir spielen erst eins.
Ah, okay.
Schön. Ich spiele mein Snippet nicht. Ich habe ziemlich genau die gleiche Stelle rausgesucht.
Okay. Sorry, ich kenne ja deine Snippets nicht. Genau. Also die Platte entdecke ich auch alle zwei Jahre wieder und dann läuft die in starker Rotation. Hm. Und genau, das ist, also ich habe zwar immer Jazz auch gespielt, so ein bisschen, aber ich würde mich ja auch gar nicht als Jazzer bezeichnen, weil ich ja auch ganz viel anderen Kram gemacht habe. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich würde mich jetzt auch nicht als Rocker bezeichnen. Da gibt's halt immer die so, ne, keine Ahnung, ich mache halt alles Mögliche und finde dann vor allen Dingen cool, wenn man die Sachen irgendwie mischt. Und so, aber da ist, also sagen wir mal so, die das Handwerkszeug und die Werkzeuge, die ich mir beim Jazz erarbeitet habe, die helfen mir schon in allen Lebenslagen am Ende des Tages weiter. Ich habe mal, ich habe ein Stück, ein Snippet reingelegt, der ist Tupuri. Das ist eine CD, die wir veröffentlicht haben mit Terence Ngassa. Mhm. Und das ist irgendwo zwischen Jazz, Funk und Afro, Fusion, was weiß ich. Und keine Ahnung, ob das jetzt, also wird man jetzt nicht als puren Jazz, das ist jetzt kein Swing oder so, aber es hat auf jeden Fall diese Attitude und natürlich brauchst du da ja das grundlegende harmonische Verständnis und die ganzen Sachen zu.
Beim Lesen des Songtitels habe ich mich gefragt, ob das von Terence ist.
Ja. Und so weiter. Keine Ahnung, was es am Ende ist, aber es steckt auf jeden Fall Jazz mit drin und ohne, ich sag mal, die Beschäftigung mit den grundlegenden Jazz-Sachen, würde ich da auch auf keinen grünen Zweig kommen. Und ich weiß noch im Studio diese schnellen Läufe, das waren auf jeden Fall die Angstmomente so.
Ja, aber was ich sag jetzt mal, wenn man mal abgesehen von diesem Körpergefühl, was ich vorhin schon beschrieben habe hier. Die andere Sache ist natürlich einfach die ternäre Phrasierung so, ne? Also dass alles irgendwie triolisch im weitesten Sinne passiert. Und das ist natürlich total wichtig für jede Art auch von Shuffle-Groove. Also das ist halt der Moment, wo es anfängt, wirklich saftig zu werden beim Schlagzeugspielen. Und da muss man erstmal muss man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Ganz interessant, wo ich gerade hier auf ternäre Phrasierung komme. Ich hätte noch einen.
Ja. Ist das auch Miles, oder was?
Ja. Ja,
ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, war mir nicht sicher, welche Besetzung oder welche Platte das sein könnte.
Ja, ja. Und das Ding ist, wenn ihr quasi, wenn ein Stück beginnt, dann merkt ihr, dass diese also diese ersten drei Phrasen sozusagen, die sind total bewusst verschleppt, fast schon ins Binär gehen oder in Richtung Binär gehend wieder. Und dann verändert sich das so ein bisschen mit der Phrasierung. Und damit spielen die natürlich über den Verlauf des Stückes ganz, ganz stark. Und ja, da in, ich sag mal, in so einen Status zu kommen, dass du als Schlagzeuger in der Lage bist, so wie bei so einem Regler, musst du dir vorstellen, so in der Mitte ist Standard-Shuffle oder Swing, ja, weiter nach rechts, dann wird's super eng, so Hip-Hop-mäßig, ja, oder weiter nach links, dann wird's wieder eher so binär, ne, das so quasi, ja, die Kontrolle übers Time, übers Mikro-Time, über die Phrasierung zu entwickeln und ja nicht nur in diesem Ding-Ting-Ding-Ting, also, ne, da passiert ja schon noch ein bisschen mehr, diese Kontrolle darüber zu entwickeln. Das ist die große Schule so, ne? Unter anderem.
Ja, genau, ja. Unter anderem, wo du gerade dabei bist. Ich habe mal so eine Liste gemacht hier, warum man auch als in Anführungszeichen normaler Musiker mal Jazz üben könnte und was man da quasi als Benefits mitnehmen kann. Mhm. Und da habe ich hier Improvisation, ne? Ja. Also durch, man lernt einfach spontan zu reagieren und kreativ zu sein, was man am Ende dann doch in den meisten Sachen gebrauchen kann. Harmonisches Verständnis. Also Jazzmusik, da hast du oft komplexe Harmonien und Akkordfolgen und dann analysierst du eine normale Popnummer mal eben schnell mit einer Gehirnhälfte, sag ich mal. Dann rhythmisches Gefühl, du hast halt echt eine breite Palette an Rhythmen, Metren, irgendwas und es ist ja alles dabei von irgendwelchen Latin-Geschichten, die es auch gibt, ne, angefangen beim Fahrstuhl, Bossa, sag ich mal, bis hin zu weiß ich nicht was, ne? Ja, und das steckt ja auch, ich hatte vorhin schon James Jamerson gesagt, aber jemand wie Sting oder so, der ja auch irgendwie einen jazzigen Background hat, bevor er dann zu Police gegangen ist. Oder wir haben das mal erwähnt, dass er ja Flea quasi auch aus dem Jazzhaushalt kommt, der auch ein bisschen Trompete gespielt hat auf dem Chili Peppers Album schon mal oder so. Also da gibt's so viele Leute, wo man nicht in erster Linie an Jazz denkt, die es trotzdem aber irgendwie in der DNA auch haben. Gehörbildung, also Jazz, dieses Zuhören, weil du hast zwar, da gibt's ja diese Real Books, da steht dann die grobe Melodie drin und die wichtigsten Akkorde und dann baut man das Ding aber jeden Abend auf der Bühne neu zusammen und du musst immer aufpassen, was machen denn die anderen gerade, was wird's heute für eine Version und man weiß es auch vorher nie so genau, weil es halt immer sehr lebendig ist, also dann technische Fähigkeiten, um den ganzen Kram spielen zu können, gerade wenn es dann irgendwie schnell Abtempo wird, was weiß ich und auch so muss man schon auf jeden Fall mal ein bisschen üben. Die Interaktion, das Ensemblespiel, also woanders muss man auch üben, ne? So Kreativität und Selbstausdruck, es geht ja auch oft so ein bisschen darum, eine Stimme auf dem Instrument zu finden oder so und dadurch, dass da ja erstmal viel Raum ist, weil man nicht sagt, hier, das ist die Linie, spiel die jetzt immer so, wenn der Song kommt, hat man halt auch Raum und Kreativität, sich da auszuprobieren, um so eine eigene Stimme zu finden und ich mache auch im Unterricht immer mal irgendwann Walking Bass mit den meisten Schülern, weil es eine total gute Spielwiese ist, um die Harmonielehre zu verinnerlichen, weil Walking Bass heißt, du spielst schön Viertel. Das heißt, die rhythmische Seite ist, solange wir da nicht auch interessantere Sachen dann machen, ist erstmal relativ außen vor, weil Viertel spielen können die meisten dann doch zu dem Zeitpunkt. Und dann kannst du dich voll auf diese harmonielehre Sachen konzentrieren. Und danach haben es dann alle verstanden. Und dann siehst du halt auf einmal so, hey, Californication, A-Moll und F. Ah ja, okay, das ist dann A-Moll äolisch und das F müsste dann ja lydisch sein. Ja, krass, super, total gut. Und dann hat man es auf einmal verstanden und kann sich halt auch in so einer Nummer dann irgendwie zurechtfinden und versteht die komplette Harmonie dahinter viel besser, dadurch, dass man sich mal ein bisschen mit irgendwelchen 2-5-1 und so im Jazz beschäftigt hat.
Und die Drummer
alle so. Entschuldigung, liebe Schlagzeuger, aber wie gesagt, es wird jetzt ein Bass Podcast.
So, ja, ihr könnt ja einfach mal ein bisschen reinhauen hier bei Patreon und ne? Vielleicht
dann erzählst du nur noch von Six Flame Rolls, ne, wie heißt die? Egal.
Six
Flame. Mein Gott, ja.
Sehr gut.
Denken, dann reden.
Das ist gut. Ich glaube, ich mache das ist eine gute Idee für ein YouTube Thumbnail, der
Six Flame Roll. Bitte nicht.
Entschuldigt, Leute. Ihr merkt, wir haben auch Spaß an der Sache. all das, was Andreas sagt, natürlich an dieser Stelle. Und klar, das mit der Harmonielehre wird tatsächlich auch für Drummer insofern ein bisschen wichtig, weil ihr natürlich euch und euer Gehör schulen müsst, um überhaupt zu checken, wo ihr da seid. Ne? Also gerade wenn improvisiert wird, muss man schon verstehen, wo da irgendwie die Stufen liegen bei den Harmonien. Ne? Also da gibt's ja schon, ich sag mal, sehr eindeutige Signale, wenn es heißt, so jetzt bitte mal einmal Überleitung und es geht ins Solo rein und zurück ins Thema, was ist ein Thema überhaupt, etc. pp. Also da, spätestens da kommst du auf jeden Fall als Drummer auch in Berührung. Und das hilft dir auch dann im Pop, im Rock und sonst ja, wo. Ne? Also so, deswegen ist es nicht ganz ungeschickt, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen.
Ja, aber zum Beispiel, wenn man mal die Form verloren hat und dann aber zu hören, wo sich harmonische Spannungsbögen auflösen und sowas, um dann wieder reinzufinden, ne? Auch das ist gerade für Schlagzeuger, glaube ich, auch total wichtig oder so. Ne?
Ja, total. Und hilft einem, wie gesagt, auch dann in den anderen Styles da total was mitzunehmen. Und ansonsten war Andis Liste natürlich relativ komplett.
Das genau. Hast du diese Woche eine Jazznummer im Unterricht gemacht?
Nee.
Na komm, ich hab überlegt, was war die letzte Jazznummer, die ich im Unterricht gemacht habe, heute Morgen. Und tatsächlich war das am Mittwoch. Mhm. Und der Song heißt Work Song. Und da habe ich auch mal einen kleinen Ausschnitt von genommen. Da kann man so schön auf dem Bass auch die Melodie spielen.
Sehr schön. Ich habe keine Jazznummer gemacht im Unterricht, aber ich habe einige Schüler und Schülerinnen, die sich gerade mit dem Thema Besenspiel, etwas, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache, auseinandersetzen. Und ich habe jetzt Andi freut sich jetzt, ich habe wieder ein unvorbereitetes Quiz für den Andi. Andi muss jetzt mal sagen, welcher Drummer da spielt. Du hast drei Chancen.
Ja, ich möchte lösen. Ich bin mir total sicher. Da spielt jemand Besen.
Stark. Sehr gut. Ja, ich sag den Namen jetzt einfach mal. Und ich glaube, ganz viele Leute haben mit der Person, die ich jetzt ausspreche, ganz andere Assoziationen. Das ist Jojo Meyer.
Ah, okay. Ja, da wäre ich auch nicht drauf gekommen jetzt.
Genau, Rebecca Backen, Schweizerin. Tolle Jazzsängerin, haben wir gerade gehört. Da gibt es zwei Alben, da spielt Jojo nicht nur Besen, aber auch super krasses Besenzeug. Und das, was Jojo sonst so macht, ist ja auch Jazz. Und jetzt kommen wir, ne?
Ich. Genau. Ja, ich erinnere mich an einen Workshop an der Hochschule, der sehr geil war, wo er zeigt, wie man computerprogrammierte Becken, die irgendwie rückwärts klingen, dann doch live spielen kann.
Mhm, ja, genau. Ich mach mal etwas, also Jojo Meyer ist eine eigene Podcast-Folge, ihr Lieben, ne? Aber ja, ich mach mal was eher dem Bild entspricht, was man hat, wenn man den spielen sieht und hört. Repetition is very important. And repetition,
thank you.
and Bill was like, keep repeating the same thing, right. You know, you
hit
the
element, ne?
Into a different zone.
Ja, hört es sich an, als wenn du aus Versehen mehrere Snippets auf einmal abgespielt hast, aber eine sehr schöne Klangcollage.
Ja. Ja, total. Also, wie gesagt, der Typ ist eine eigene Podcast-Folge, ne? Also, da, das würde jetzt nichts gerecht werden. Ich habe es überlegt, mache ich jetzt was von Nerf, mache ich was richtig krass Drum and Bass, Elektro-Jazz-mäßiges und, aber das war jetzt das erste, was mich irgendwie gerade gestern Abend noch sozusagen angemacht hat, ne?
Ja, und ist auch ein super Beispiel dafür, dass selbst wenn du teilweise in anderen Musikstilen unterwegs bist, dass die sich ja doch sehr stark aus dem Jazz vielleicht speisen. Also hier war ja so ein bisschen hip-hoppig, zumindest so vom Sound, vom Drum-Feel fand ich teilweise auch so ein bisschen und natürlich mit den Samples und so dabei. Und ja, Hip-Hop ist natürlich eine Geschichte. Wo haben die ganzen Samples und Grooves hergeholt? Ne? Das ist ja ganz viel Jazzmusik am Ende des Tages. Und da ist es ja nicht die einzige Stilistik. Auch da habe ich mal hier ein paar Notizen gemacht. Also du hast natürlich so Blues und Jazz, die haben ja auch so gemeinsame Vorläufer und naja, die haben sich vielleicht gegenseitig beeinflusst, ne? Dann sowas wie Soul, R&B, Rhythm and Blues, auch erstmal ganz krass aus dem Jazz entstanden, so, ne? Und oder Funkmusik, ne, wenn du die ersten James Brown Funk-Dinger nimmst, das alles irgendwie Blues Schema, aber dann doch so Jazz-Vokabular und so und einfach sehr rhythmisch gespielt und sowas, ne?
Ja. Total. Dazu muss man allerdings sagen, dass Jojo ganz krassen Jazz-Background hat. Also so ist er wirklich angefangen und ist dann irgendwann ja nach New York und hat dann das krasse Elektro-Jazz-Zeug erfunden.
Genau. Ja, aber auch im Rock, ne? Also wenn du jetzt Progressive-Rock-Geschichten nimmst oder sowas, ne? Oder irgendwelchen Fusion oder so, ne? Was ja dann doch auch Jazz und Rock ist. Aber auch so Bands wie Steely Dan oder Pink Floyd sind ja irgendwie jazzig in der Popwelt, sag ich mal.
Ja, und die, ich sag jetzt mal, die richtig, richtig guten, ohne dass das jetzt hier zu rantig rüberkommen soll, aber ich sag jetzt mal, die krassen Rockbands aus den 70ern, also im Wesentlichen Deep Purple, Led Zeppelin, ja, die Drummer, alles eigentlich Jazz-Dudes, ne? Also wenn du dir mal die Phrasierung anhörst, das ist alles triolisch, ne?
Die sind, genau, also da swingen auch die binären Beats ganz oft. Da merkst du halt, dass sie auch alle als Jugendliche in irgendwelchen Big Bands sozialisiert sind oder so, ne? Und wenn dann bei My Generation by The Who, da hast du ja auch diesen Rap zwischen binär und ternär die ganze Zeit und die Basslinie ist eigentlich die ganze Zeit gerade, aber wenn dann diese Bass, ich sag mal, wenn das Bass-Solo kommt, diese Fills, die sind dann doch auf einmal im Swing-Feel, so, ne?
Ja, ja. Smoke on the Water. Hör mal Smoke on the Water an, bitte.
Ja, stimmt. Und wo du aber gerade sagtest hier, die Guten oder die Großen, ich habe irgendwann mal, ist irgendein Video oder so, es gibt doch diese Episode mit Taylor Hawkins und seinem Sohn, wo sie irgendwie in einem Jazzclub waren oder sind oder so und dann sagt irgendwie der Sohn zu Taylor Hawkins, das spielen also die großen Jungs oder irgendwie so, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, ich habe da irgendwas in meinem Hinterkopf.
Nee, der Sohn hat gesagt so, hä, was machen die da so? Und dann hat Taylor gesagt, die spielen actually, das sind die echten Musiker so. Die machen was Vernünftiges, nicht so ein Shit wie ich irgendwie, ne? Nee, genau. Der Taylor war sich seiner Position, glaube ich, extremst bewusst, so, dass es da auch noch ein bisschen was anderes gibt. Aber das schubst mich bitte nicht in dieses Rabbit Hole. Ich hatte gerade so gute Laune. Genau, aber natürlich, da ist eine riesige Appreciation natürlich von Leuten, die im Rock oder im Pop unterwegs sind und wissen, wo es herkommt. Ne? Also das ist schon so. Das braucht man, glaube ich, da braucht man jetzt nicht sich so ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe noch so zwei Snippets, die ich ganz gerne untergebracht hätte. Weiß nicht, wie viele du noch so hast. Okay. Willst du den nächsten machen?
Wir hatten ja Miles Davis vorhin schon erwähnt und da hatte ich auch schon gesagt, dass der sich ungefähr 6-mal, glaube ich, komplett neu erfunden hat, so wo das eine mit dem anderen dann nicht mehr so viel zu tun hat. Und ganz am Ende hat er einfach nochmal Marcus Miller als junger Typ hat als Produzent was mit ihm gemacht und ich rede weiter, ich kriege ein Signal. Genau, bei mir ist der Postbote gerade wieder weg, aber egal. Miles Davis hat halt immer, jetzt schält es, hat immer mit seinen Bands recorded, wie man halt in den 60ern und davor und auch danach noch ein bisschen recorded hat, nämlich alle stehen in einem Raum und spielen zusammen live 2-3 Takes ein, damit die Energie hoch ist, und dann muss es aber auch eins der ersten, ja, Takes sein, ansonsten lässt man die Nummer vielleicht auch wegfallen, so ist ganz oft gearbeitet worden. Und dann habe ich aber mal ein Beispiel rausgesucht, was dann einfach ein paar Jahrzehnte später ist, wo man einfach nur noch mit dem Kopfhörer in irgendeinem Studio vorne im Regieraum sitzt und dann da seine Trompetenstimme zu fertig produzierten Loops oder so einspielt. Und die Nummer heißt Fat Time, wenn du den Snippet mal abspielst. Da ist er wieder.
Ich muss gleich sagen, was da angekommen ist. Yeah.
Der Krüvi. Ist
Krüvi. Genau. Ja, der Elbot hat mir gerade ein Paket gebracht, auf das ich sehnsüchtigst warte.
Okay.
Mein Fußschalter ist kaputt gegangen für mein Sprechmikrofon.
Ach ja, hast du erzählt.
Und hast du eine Ahnung davon, was ein Fußschalter kostet, mit dem du ein phantomgespeistes Mikrofon geräuschfrei an- und ausschalten kannst?
Wir haben schon drüber gesprochen, ja.
Ja, es ist da. Und ich freue mich natürlich jetzt, dass es da ist, und ich werde es gleich irgendwann mal ausprobieren. Und das muss jetzt mindestens überragend gut sein, sonst hörst du meinen Todesschrei irgendwie gleich bis nach Essen.
Wenn du gleich das erste Mal schaltest und es macht Knack, dann höre ich dich wahrscheinlich bis Essen schreien.
Ja, ja,
bei
genau,
dem Preis.
Exactly. Ich bin sehr gespannt. Erwarte allerdings, dass es cool ist, und was ich schon weiß, dass es mechanisch halt nicht so eine Vollkatastrophe ist wie der Schalter, den ich jetzt 4 Jahre benutzt habe. Und das ist so ein Pain, kann ich euch sagen, ihr lieben Leute. Drummer sind die einzigen, die das wirklich brauchen. Also wenn du so Live-Online-Unterrichtssachen gibst, weil natürlich mein Sprechpegel ein ganz anderer ist wie mein Spielpegel. Also gibt's halt einen absurden Unterschied. Genau. Und wenn du möchtest, dass du hier ein Mikrofon im Mund drin hast, dann nimmst du ein Lavalier-Mikrofon. Das kennt man natürlich. Genau. Aber das muss ich natürlich, sobald ich spiele, schon irgendwie ausschalten.
Ich sag dir, ey. Hau raus, was hast du noch für ein Snippet?
Ich habe 2, also, und die gehen beide in ähnliche Richtung. Also ich würde mal sagen, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, gerade einer der zeitgenössischen Jazz-Drummer ist Mark Juliana, und der muss einfach hier für mich gefeatured sein. Ich finde den als Person und als Typ unfassbar spannend. Ich mag ganz viel, was der macht. Und dass es da ein Jojo Meyer-Influence gibt, ist auch nicht ganz sozusagen zu überhören. Das Stück heißt nicht Espresso, aber man möchte es vielleicht meinen, ne? Mark Juliana ist den Begriff, nehme ich an?
Ja.
Okay, alles klar. Ja, genau. Ja, was willst du noch hier? Was ist dein letzter Snippet?
Also ich meine, wenn man jetzt an Jazz denkt, dann denkt man halt ganz oft erstmal so an die alten Haudegen am Kontrabass, Ron Carter, Ray Brown, Charles Mingus, Dave Holland und sowas. Mhm. Aber da sind halt auch ein paar krasse Leute nachgekommen, und wo auch die Grenzen teilweise so ein bisschen verschwimmen. Sagt dir Esperanza Spalding was?
Nö.
Okay, eine tierische Kontrabassistin und Sängerin, und die spielt die abstrusesten Grooves und singt dabei gleichzeitig, und das ist der Hammer. Und als ich ihre Debüt-CD, die habe ich tot gehört, ein halbes Jahr lang, glaube ich, und das mal zum Abschluss, und das ist jetzt, weiß ich nicht, ob da Leute überhaupt an Jazz sofort denken, aber es hat für mich auf jeden Fall diese Attitude, und der Song heißt I Know You Know.
Here we go. The way you look at me, why do you think I'm not looking? Sehr schön, cool.
Ja.
Ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Ich klopfe mir jetzt mal selber auf die Schulter, so Stichwort, ne? Einige der Altmeister gewürdigt und dann jetzt gerade so ein leichtes Crescendo in Richtung, was ist denn jetzt Phase? Und wir können natürlich meiner Meinung nach diese Folge hier nicht abschließen, ohne folgende Band einmal gefeatured zu haben, meine Meinung. Hier ist natürlich von Snarky Puppy und in dem Fall natürlich Michael Leake am Bass und Lionel Lewis, einer meiner absoluten Favorite Drummer, so von den, ich sag mal, von den modernen Jazz-ish Drummern. Das ist für mich der Dude. Und da habe ich eine lustige Geschichte zu. Ich habe die zweimal live gesehen, einmal im Domizil und ja, da war das so, dass sie echt als Vorband so ein Free-Jazz-Projekt hatten. Und also im Domizil ist ja schon ein Publikum am Start, was wirklich sehr wertschätzend ist.
Ja.
Aber wenn ich dir sage, dass ich quasi der Letzte war, der nochmal runtergegangen ist, während der Vorband gespielt hat. Das komplette Gegenteil dessen, was Snarky Puppy total auszeichnet, also irgendwie Jazz zu machen, aber so, dass das versteckt im Kleid von, ja, wie will man das formulieren?
Eingängigen Melodien irgendwie und so, dass man Songs erkennt auch ein bisschen, ne?
Ja, genau. Also irgendwie so Songstrukturen und aber natürlich ein unfassbares Fund an Musicianship, das ist ja der Wahnsinn. Also, hast du die schon mal live gesehen?
Nee.
Boah, das musst du machen. Also du darfst nicht von diesem Erdball treten, ohne das einmal erfahren zu haben. Das ist so, das war wirklich überragend.
Genau, ja, und jetzt, also wir könnten, selbst wenn wir uns nur ein Instrument nehmen würden, hätten wir heute hier nur ein Prozent des Eisbergs irgendwie zeigen können. Ne? Egal, ob wir jetzt irgendwie sagen, du hast aber Jaco Pastorius nicht erwähnt oder hier Pat Messini an der Gitarre oder was weiß ich, ne, die quasi Jazz weitergebracht haben oder eben die ganzen alten Gründerväter fehlen quasi und was weiß ich. Oder hier Billie Holiday, muss mit Frau featuren und genau, aber es ist einfach, ich denke mal, so als kleines Bonbon vielleicht doch mal irgendwie da ein bisschen offen zu sein und einfach vielleicht mal von unseren Hörbeispielen ausgehend ein bisschen zu forschen. Genau.
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir die Hörbeispiele, die wir hier kurz angerissen haben, alle mal als Verlinkung mit in die Shownotes reinpacken, weil das sind natürlich Stücke, ähnlich wie vor ein paar Wochen, als wir hier Dave Matthews gemacht haben, die Stücke, die gehen halt auch einfach super lang und da dann irgendwie aus so einem Solo die Stelle rauszunehmen und das müsste man natürlich im Kontext hören, das jetzt zum Beispiel zum Schluss, das war Lingus von Snarky Puppy, das Stück muss man einfach mal hören, dreimal, viermal am Stück irgendwie, um mal zu checken, was da überhaupt passiert und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer, wenn's komplexer wird von der Musik an sich, ist das natürlich mit diesen 30-ish Sekunden Snippets super, super schwierig, dem gerecht zu werden. Und all das, was Andreas sagt, also, aber das wäre halt auch ein eigener Podcast. Und ich sag mal, unsere Mission, wenn Mission ist jetzt ein großes Wort, aber unser Gedanke war, wir wollen einfach mal so ein paar Stolpersteine aus dem Weg räumen und vielleicht mal so ein bisschen den Weg freimachen für, traut euch mal, ich sag mal, andere Pfade zu betreten und einfach mal zu schauen, links und rechts vom Pfad, was ist denn da noch so? Auch vielleicht so ein bisschen dieses Myth-Busting-Ding, also Jazz ist immer so, gar kein Groove und was weiß ich und so. Also gebt euch mal ein bisschen Quality-Time, klickt euch mal durch die Links in den Shownotes Und lasst uns auch gerne Feedbacks da, ob euch das gefallen hat, ob ihr was entdeckt habt, was ihr vorher noch nicht kanntet, kann ja durchaus jetzt mal der Fall sein. Genau, also wir sind immer froh, wenn wir von euch hören. Und liebe Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, haut mal rein, sonst gibt's bald demnächst hier nur noch Solo-Bass-Transkription von Patitucci oder so.
Genau. Hier sehen wir eine vermollte Subdominante. In der Klassik hat sich dieses harmonische Konstrukt.
Achso.
Dann genau. Verlieren wir auch die Bassisten. Egal. Ja. Genau. Nee, und auch noch ein Tipp von mir. Da sind ja dann Songtitel. Gebt ja. Einfach mal den blöden Songtitel bei YouTube ein und dann ja. Guckt mal, weil im Jazz ist es halt so, dann hörst du dir das Stück von 5 verschiedenen Leuten an und du denkst, es sind 5 verschiedene Stücke. So, ja. Das ist halt Jazz. So exakt. Auch.
Das auch und noch vieles anderes, genau. Ja, noch ein letzter Shoutout. Denkt an den Phil-Workshop on Kurs. Anmeldung, wie gesagt, ist ab heute öffentlich. Plätze sind begrenzt. Und genau, den Link dafür packen wir natürlich auch in die Shownotes. www.groovesandmore.com/, weiß ich nicht, Phil-Kurs oder irgendwie so. Packen wir aber in die Shownotes mit rein. Alles klar. Ja, ansonsten, auch wenn wir heute Jazz gemacht haben, bleibt trotzdem das Credo.
Hauptsache grooved.
Ist das Outro und Intro eigentlich auch Jazz?